Frühjahr 2011 in Bukarest, Rumänien. Vor der Mensa der Universität bildet sich eine lange Schlange. Um die Mittagszeit ist der Andrang groß. Studierende, Profs und auch viele BürgerInnen treffen sich hier, um für wenig Geld eine warme Mahlzeit zu bekommen. Unter ihnen ist auch ein Mathematiker Anfang 40. Er nutzt das Mittagessen in der Mensa, um mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen. Über Mathematik, klar, aber auch über Politik. Korruption ist an der Tagesordnung in Bukarest und Rumänien und der Mathematiker will dem etwas entgegensetzen. Während er mit den Studierenden Visionen für ein lebenswertes Bukarest austauscht, bereitet er sich auf seine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl vor. Er wird zweimal scheitern, bevor seine politische Karriere Fahrt aufnimmt und er 2025 schließlich zum rumänischen Präsidenten gewählt wird. Nicht zuletzt dank seines mathematischen Backgrounds. Das ist die Geschichte von Nicu Șordan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, wir sind zurück mit einer regulären Folge, in der wir euch den Mathematiker und aktuellen Präsidenten von Rumänien vorstellen wollen, Nicu Șordan. Und wir, das sind Mathematiker Demian Nauel-Goos, Spektrum der Wissenschaft, Mathe-Redakteurin Manon Bischoff und ich, eure Podcast-Host Caroline Breitschädel. Bevor Manon und Demian vorgeschlagen haben, dass wir uns mit Nicu Șordan beschäftigen, wusste ich gar nicht, dass er im früheren Leben, also vor seiner politischen Karriere, Mathematikprofessor war. Erinnert so ein bisschen an den französischen Mathematiker Cédric Villani, der sich Mitte der 2010er Jahre der Politik zugewandt hat. Das könnt ihr nachhören in unserer Geschichte aus der Mathematik vom 6. Mai. Während Villani aber schnell zu einer schillernden Medienfigur aufgestiegen ist, unter anderem bekannt für seinen exzentrischen Kleidungsstil, ist Nicu Șordan eher so der pragmatische Typ, auch modisch. Halstücher oder Spinnenbroschen sucht man bei ihm vergeblich, aber wie auch Villani setzt dann auf evidenzbasierte Politik, was natürlich wenig verwunderlich ist mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Und über diesen wissenschaftlichen Hintergrund reden wir natürlich wie immer mit Manon. Hallo Manon.
Hi Caro.
Aber Manon, was ist denn sein wissenschaftlicher Hintergrund? Vielleicht magst du mal anteasern, womit er sich mathematisch beschäftigt hat?
Er hat untersucht, wie viele Lösungen bestimmte Arten von Gleichungen haben können und musste dabei auf extrem abstrakte Methoden zurückgreifen.
Und bevor wir darauf näher zu sprechen kommen, wollen wir aber den Protagonisten dieser Folge erstmal besser kennenlernen. Und dazu hole ich mir jetzt Demian ins Boot. Hallo Demian.
Hallöchen, Caro.
Also Demian, wir wollen uns ja in dieser Folge anschauen, wie Nicu Șordan vom Mathematiker, der 2011 noch regelmäßig in der Mensa für 1,50 Euro zu Mittag isst, zum Politiker wird. Und schließlich sogar zum Präsidenten, der übrigens bis heute mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einer Dreizimmerwohnung in Bukarest wohnt. Er ist also bescheiden geblieben. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, total. Er wirkt schon immer wie ein nahbarer Typ, der sich nicht für etwas Besseres hält, nur weil er einen bestimmten Posten hat. Das ist auch der Eindruck, den ein Freund von mir, Andrei Mihai, von ihm gewonnen hat. Andrei hat 2010 und 2011 als Student in einem Wohnheim direkt an der Uni Bukarest gewohnt. Er hat deshalb selbst auch oft in der Mensa gegessen und Nicu Șordan dort gesehen, hat er mir erzählt.
Aber er hat nicht direkt bei ihm studiert?
Nee, also Andrei hat jetzt nicht Mathe, sondern Geologie studiert. Er hat also keine Vorlesung bei Nicu Șordan, aber es gab trotzdem Berührungspunkte, weil beide sich mit Umweltthemen beschäftigt haben. Andrei akademisch und Nicu Șordan eher aktivistisch.
Mhm. Auf Nicu Șordans Engagement für die Umwelt und die Kommunalpolitik kommen wir auch noch zu sprechen. Das heißt aber, Andrei Mihai kannte das Umfeld, in dem Nicu Șordan unterwegs war.
Und er hat auch selbst erlebt, wie die politische und gesellschaftliche Stimmung im Land war. Wirtschaftlich erholt sich Rumänien zwar langsam wieder, aber die Folgen der globalen Finanzkrise 2008 und dann der Eurokrise 2010 sind immer noch deutlich zu spüren. Die Bevölkerung leidet unter den Nachwirkungen der Sparpolitik und das Vertrauen in die Regierung ist gering. Das liegt eben auch an der Korruption in Rumänien. Laut damaligen Umfragen glauben 96% der Rumäninnen und Rumänen, dass Korruption zu den schwerwiegendsten Problemen im Land gehört.
Boah,
Sehr vielen Menschen geht es in diesen Jahren finanziell überhaupt nicht gut. Da ist ein warmes Mittagessen für 1,50 Euro natürlich sehr attraktiv. Die Zahl habe ich auch von Andrei Mihai.
Okay, das ist also die Situation in Rumänien Anfang der 2010er Jahre. Korruption und große Unzufriedenheit in der Bevölkerung und Nico Jordan mittendrin.
Er hat ein großes Interesse daran, sich mit den BürgerInnen auszutauschen und zu hören, wo bei ihnen der Schuh drückt und was sie sich von der Politik erwünschen.
Dann lass uns doch mal schauen, wie Nico Jordan zu dem Menschen geworden ist, der dann Bürgermeister werden will und ja in seiner Stadt was verändern will.
Nico Jordan kommt am 20. Dezember 1969 als Sohn eines Arbeiters und einer Buchhalterin in Făgăraș zur Welt. Das liegt in der rumänischen Region Siebenbürgen. Es ist zwar kein wohlhabendes Elternhaus, aber ein bildungsorientiertes. Er besucht ein Gymnasium und tut sich dort besonders in Mathematik hervor. Zweimal nimmt er an internationalen Mathematik-Olympiaden teil, 1987 und 88. Beim ersten Mal gewinnt er direkt eine Goldmedaille mit voller Punktzahl.
Oh wow! Also, wir haben es in der Folge zu Maya Mirzakhani schon mal gesagt. Die Mathe-Olympiade gilt als schwierigster Mathe-Wettbewerb der Welt. Um sich überhaupt zu qualifizieren, muss man schon echt gut sein. Und die durchschnittliche Punktzahl liegt da eher so bei 15 Punkten, von übrigens 42 maximal. Also, dass Nico Jordan da so absahnt mit seinen 42 Punkten, ist echt was Besonderes.
Und trotzdem ist er jetzt niemand, der sich den ganzen Tag in seinem Zimmer einschließt, um Mathe zu behüllen. Auch nicht, als er ein Jahr später im Sommer 1988 wieder im Trainingscamp für die Olympiade ist, die diesmal in Canberra in Australien stattfindet. Er ist Teil einer Gruppe aus 24 Schülern, die sich in Craiova im Südwesten Rumäniens 6 Wochen auf die Olympiade vorbereiten. Und nur 6 Jugendliche werden am Ende fürs rumänische Olympiateam ausgewählt.
Das ist ein ganz schöner Druck, gerade nachdem er beim ersten Mal schon so erfolgreich war.
Aber auch ein ganz schöner Spaß, also für Mathe-Liebhaber zumindest. Und es geht auch nicht 24 Stunden am Tag nur um Mathe. Es gibt morgens Training und nochmal am Nachmittag. Und dazwischen haben die Jugendlichen Freizeit. Also sie spielen zum Beispiel Fußball oder Bridge oder gehen ins Kino oder ins Theater. Es gibt auch da eine Anekdote von einem Schwimmbadbesuch. Da gehen die Jugendlichen ins Wasser und als sie zurückkommen, ist auf einmal Nico Jordans Kleidung verschwunden.
Oh Gott, das ist eine absolute Horrorvorstellung im Schwimmbad.
Der wahre Albtraum, oder?
Ja.
Aber er hat halt nur noch die Unterhose an, mit der er im Wasser war. Aber so nackt kann er halt unmöglich durch die Stadt laufen. Er bekommt also ein Hemd von einem Olympiakollegen, der dann selber nur noch seine Hose anhat. So machen sich die beiden mit dem Bus auf den Rückweg zum Wohnheim und werden unterwegs von einem Schaffner gerügt. Sie müssen ein Bußgeld zahlen, weil sie nicht angemessen gekleidet sind.
Na gut, das klingt alles doch recht abenteuerlich und auch lustiger, als ich mir so ein Mathe-Trainingslager vorgestellt hätte.
Also absolut. Also so langweilig, wie du wahrscheinlich gedacht hast, sind Mathe-Nerds gar nicht, oder? Also die haben echt eine unbeschwerte Zeit da. Und am Ende des 6-wöchigen Trainingcamps ist Nico Jordan einer der 6 Auserwählten, die zur Olympiade in Canberra fahren.
Und wie geht das dann aus?
Wieder Goldmedaille und wieder mit voller Punktzahl.
Boah, Wahnsinn. Also es ist wirklich ein super hohes Niveau, auf dem die Aufgaben bei den Mathe-Olympiaden gestellt werden. Wer da gut abschneidet, ist prädestiniert dafür, dann Mathematik zu studieren.
So wie auch Nico Jordan. Er hat 1988 mit 18 Jahren zwar noch nicht so eine konkrete Idee von seiner Zukunft, aber Mathematik zu machen ist schon eines seiner Ziele. Die rumänische Tageszeitung Libertatea zitiert ihn folgendermaßen.
Meine Lebensvorstellung war, dass ich Forscher in einem Institut in Rumänien sein würde, dass ich die Hälfte der Zeit Mathe machen und die andere Hälfte Literatur und Philosophie lesen würde.
Nico Jordan beginnt erst an der Uni Bukarest Mathematik zu studieren, aber dann ermutigt ein Freund von der Olympiade ihn, sich zusammen mit ihm am École Normale Supérieure in Paris um einen Studienplatz zu bewerben. Das ist einer der besten Universitäten Europas. Und Nico Jordan wird angenommen. Also zieht er 1992 nach Paris und setzt dort sein Mathestudium fort.
Wir haben im Podcast ja schon öfter Göttingen als globales Zentrum der Mathematik im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert genannt. Das kann man von Paris durchaus auch behaupten, und zwar bis heute. Viele internationale MathematikerInnen kommen nach Paris, um dort Mathe zu studieren oder mathematisch zu forschen.
1998 promoviert Nico Jordan schließlich an der Universität Paris-Nord und kehrt anschließend, anders als viele andere seiner rumänischen Studienfreunde, nach Rumänien zurück. 10 Jahre später, in einem Text von 2008, begründet er das.
Ich konnte den kulturellen Unterschied nicht ertragen, der einen permanenten Zustand der Irritation in mir hervorrief.
Das ist aber nicht der einzige Grund.
Ich wollte Rumänien verändern. Genauer gesagt, wollte ich einer von 1000 Menschen sein, die sich in einer Struktur zusammenschließen und sagen, wir werden Rumänien verändern. Ich glaubte an eine Generation, die ihr Schicksal endlich selbst in die Hand nehmen würde.
Er hätte wahrscheinlich ein angesehener Mathematikprofessor an einer Top-Uni in Frankreich werden und eine steile Mathematikkarriere haben können, aber er entscheidet sich für seine Heimat.
Ab 1998 arbeitet er als Forschungsprofessor am Simeon Stoilov Institute of Mathematics, einem mathematischen Forschungsinstitut der Rumänischen Akademie der Wissenschaften. Aber er schlägt auch den politischen Weg ein. 2006 gründet Nico Jordan den Verein Rettet Bukarest und reagiert damit auf die Probleme in seiner Stadt. Darauf geht er auch in seinem Text von 2008 ein.
Wir glaubten, dass die Geschichte durch eine gemeinsame Willensanstrengung bestimmt und nicht auf das Ergebnis von Kapitalströmen reduziert werden könnte.
Das Ergebnis von Kapitalströmen, damit spielt er wohl auf die korrupten Machenschaften in der Politik an, nehme ich an. Wozu führt die Korruption denn in Bukarest?
Tausende denkmalgeschützte Häuser werden abgerissen. Neue Gebäude werden ohne Rücksicht auf die Umwelt in Naturschutzgebieten gebaut und zahlreiche Grünflächen im Stadtgebiet verschwinden.
Und Nico Jordan will das nicht länger hinnehmen.
Er lenkt mit seinem Verein Rettet Bukarest die mediale Aufmerksamkeit auf die Probleme in seiner Stadt. Und zusammen mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitenden kann er tatsächlich einige Änderungen im Städtebaurecht erzielen. Aber das reicht ihm nicht. 2008 resümiert er:
5 der letzten 10 Jahre habe ich für soziale Aktivitäten aufgewendet. Zeit und Energie, die ich schmerzlich von meiner beruflichen und privaten Zeit abgezogen habe. Ich bereue das nicht, aber ich frage mich, habe ich meine Zeit und Energie auf einer optimalen Entscheidungsebene investiert?
Oh. 2012 stehen in Rumänien Kommunalwahlen an. Und im November 2011 kündigt Nico Jordan an, dass er für das Amt des Bürgermeisters von Bukarest kandidiert. Er tritt an, um Bukarest wieder zu einer lebenswerten Stadt zu machen. Denn aktuell sei Bukarest eine graue, aschfahle Stadt, eine Stadt der Immobilienspekulation, eine Stadt ohne Parks, in der das Auto über den Menschen herrscht.
Und was ist sein Plan? Also ich bin natürlich voll bei ihm. Ich möchte auch lieber in einer Stadt mit vielen Parks und autofreien Zonen leben. Aber gerade wenn Korruption an der Tagesordnung ist und er da nicht mitspielen will, dann ist es doch bestimmt voll schwer, finanzielle Unterstützung für die eigene Wahlkampagne zu bekommen.
Deshalb entzieht er sich dem System komplett. Er kandidiert ohne Budget. Er ruft stattdessen dazu auf Social Media für ihn als Bürgermeisterkandidat zu werben. Denn er habe gar kein Geld für Plakate. Der Deutschlandfunk zitiert ihn 2012 so:
Meine Kandidatur ist kein Einzelkampf, sondern der Kampf all jener, die Anstand besitzen, das Gesetz respektieren und es satt haben, wie ihr Leben vom Bürgermeisteramt verwaltet wird.
Nico Jordan sieht es als Vorteil, dass er kein Politiker ist. Er sei nicht korrupt.
Die Leute sind verbittert. Doch ich habe von Anfang an gesagt, dieser Kampf lohnt sich nur, wenn wir ihn alle gemeinsam führen. Gegen die politische Klasse.
Am 10. Juni 2012 finden die Kommunalwahlen statt. Nico Jordan kommt gerade mal auf 9% der Stimmen. Aber er gibt nicht auf. 4 Jahre später tritt er erneut an und scheitert wieder. Dieses Mal haben ihn immerhin gut 30% der Bukarester BürgerInnen gewählt, vor allem viele junge Leute. Bei den Kommunalwahlen 2020 kandidiert er wieder für das Amt des Bürgermeisters. Immer noch als unabhängiger Kandidat, aber diesmal mit größerer parteipolitischer Unterstützung. Es gibt außerdem eine professionelle digitale Wahlkampfstrategie. Sein Team nutzt gezielt die sozialen Medien. Und bei TV-Auftritten überzeugt Nico Jordan mit seiner ruhigen, sachlichen Art.
Du machst es ganz schön spannend. Aber ich nehme mal an, beim dritten Anlauf klappt es dann?
Ja, genau. 2020 wird er Oberbürgermeister von Bukarest. In seiner Amtszeit sagt er unter anderem der Korruption den Kampf an, stoppt illegale Bauprojekte, schützt historische Gebäude, macht die Verwaltung effizienter, spart Geld ein, modernisiert Krankenhäuser, erhöht die Anzahl an Grünflächen in der Stadt und stärkt den öffentlichen Nahverkehr.
Das ist eine ganz schön beeindruckende Bilanz.
Ja, und wahrscheinlich wird er auch deshalb 4 Jahre später, im Juni 2024, wiedergewählt.
Und wenn das der Höhepunkt seiner politischen Karriere wäre, dann wäre unsere Geschichte jetzt zu Ende.
Doch erst einmal finden am 24. November 2024 Präsidentschaftswahlen in Rumänien statt. Und der parteilose rechtsextreme Kandidat Calin Georgescu bekommt überraschend die meisten Stimmen, 22,9%. Niemand hatte ihm ernsthafte Chancen ausgerechnet. Bei Umfragen war er gerade mal auf 7,4% gekommen.
Und dann auf einmal die relative Mehrheit, das ist schon krass. Das heißt, als nächstes steht dann die Stichwahl zwischen ihm und der liberalen Kandidatin an, die die zweitmeisten Stimmen bekommen hat.
So würde es ablaufen, wenn nicht wenige Tage später, am 28. November, der rumänische Oberste Rat für Landesverteidigung bekannt geben würde, dass Georgescu das Wahlgesetz gebrochen habe.
Oh.
Auf TikTok sei es zu einer massiven Vorzugsbehandlung des Kandidaten gekommen. Und das habe sich auf das Endergebnis der Wahlen ausgewirkt. Georgescus Kampagne auf Social Media soll aus unklaren externen Finanzquellen und von pro-russischen Netzwerken unterstützt worden sein. Ein paar Tage später, am 6. Dezember, erklärt das Verfassungsgericht Rumäniens den ersten Wahlgang für ungültig. Also soll im Mai 2025 die Präsidentschaftswahl wiederholt werden. Georgescu darf allerdings nicht noch einmal kandidieren.
Damit sind die UnterstützerInnen des rechtsextremen Georgescu bestimmt nicht einverstanden.
War ja zu erwarten. Die verstehen die Annullierung des Wahlgangs als Angriff auf die Demokratie und demonstrieren dagegen. Georgescu selbst bezeichnet die Annullierung als Staatsstreich. Und auch aus der politischen Mitte gibt es Kritik. Dort heißt es unter anderem, Georgescu hätte aufgrund seiner extremen politischen Gesinnung gar nicht erst zur Wahl antreten dürfen. Er hatte schließlich sogar Nazi-Parolen im Wahlkampf benutzt.
Also eine sehr aufgeladene und instabile Zeit.
Und in diesem Kontext beschließt nun Nicu Jordan, Oberbürgermeister von Bukarest zu diesem Zeitpunkt, im Mai 2025 selbst für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Er präsentiert sich wie schon im früheren Wahlkämpfen als Aktivist gegen Korruption und als Kämpfer gegen die Selbstbedienungsmentalität in der rumänischen Politik.
Und wie stehen seine Chancen?
Naja, also in Umfragen schneidet er zwar ganz gut ab, aber bis Mitte April sind 40% der WählerInnen noch total unentschlossen. Und sehr gute Umfragewerte hat auch der Ultranationalist und Rechtsextremist George Simion, der von Georgescu unterstützt wird. Wenn Simion Präsident wird, hätte das weitreichende Konsequenzen für die ganze Europäische Union.
Und ich vermute mal, keine guten.
Also zumindest aus deutscher und europäischer Sicht wäre Nicu Jordan als proeuropäischer Politiker klar die bessere Option. Mhm. Er ist ruhig, sachlich und fachlich halt kompetent und damit versucht er halt auch zu überzeugen. In Fernsehinterviews wird er deshalb von Journalisten herausgefordert. Sie wollen sehen, ob er wirklich so ein kompetenter Spezialist ist und legen ihm mathematische Probleme vor. Die soll er nun direkt vor laufender Kamera lösen.
Also die wollen wissen, ob er ein guter Politiker und Präsident ist, wenn er schnell genug Matheaufgaben lösen kann. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Wenn es ihm gelingt, dann kann er damit zeigen, dass er unter Druck ruhig bleibt und systematisch Probleme lösen kann. Das ist ja für einen Präsidenten ja schon vorteilhaft. Und darüber hinaus machen sich halt viele Medien auch einfach einen Spaß draus, ihm Aufgaben zu stellen. Sie wollen den Mathematik halt testen. Und Nicu Jordan besteht diese Tests. Er löst wiederholt Live-Matheaufgaben und untermauert so sein Image als besonnener und kompetenter Kandidat.
Und dann kommt der 4. Mai 2025, also der Tag des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl. Für wen geben die meisten Rumäninnen und Rumänen jetzt ihre Stimmen ab?
Simion erhält 41% der Stimmen, fast doppelt so viel wie Nicu Jordan, der mit 21% auf dem zweiten Platz landet.
Also keine absolute Mehrheit für Simeon, aber trotzdem ein verdammt großer Abstand.
Damit hat auch kaum jemand gerechnet. Alles deutet nun darauf hin, dass Simeon im zweiten Wahlgang zum Präsidenten gewählt wird. Die Stichwahl ist für den 18. Mai angesetzt. Mindestens ganz Europa schaut gebannt und teilweise auch besorgt auf Rumänien. Aber auch viele Rumäninnen und Rumänen scheinen besorgt zu sein, dass künftig ein Rechtsextremist die Geschicke ihres Landes lenken könnte. Viele, die im ersten Wahlgang gar nicht ihre Stimme abgegeben haben, fassen sich am 18. Mai ein Herz und die Wahlbeteiligung steigt von 53,2 auf 64,7%. Das sind mehr als 2 Millionen Menschen Differenz.
Boah, also ich bin richtig ein bisschen aufgeregt. Dabei weiß ich ja eigentlich schon, wie es ausgeht. Demian, sag es, wer gewinnt?
Der Demokrat gewinnt. Mit 53,6% der Stimmen entscheidet Nico Jordan die Wahl für sich. Und nicht zuletzt dank seiner mathematischen Fähigkeiten und seines kühlen Kopfes ist er der neue Präsident von Rumänien.
Die Rumäninnen und Rumänen haben sich mit dieser Präsidentschaftswahl 2025 für Europa und nicht für Abschottung entschieden. Sie haben den Kandidaten gewählt, der aus der Wissenschaft kommt und nicht den aus der Hooligan-Szene. Und ja, ich persönlich denke, dass wir Konflikte besser mit unserem Verstand lösen und nicht mit Fäusten. Und wohlüberlegte Konfliktlösung traue ich einem versierten Mathematiker da einfach ein bisschen eher zu. Aber was hat der Präsident von Rumänien denn jetzt eigentlich für Mathematik gemacht, Manon? Und was bringt ihm das für sein neues Amt?
Heute sucht Nico Jordan in der Politik nach rationalen Lösungen. Früher hat er sie in Gleichungen gesucht.
Okay, rationale Lösungen in der Politik sind mir ein Begriff, auch wenn man sie gar nicht so oft antrifft, wie ich persönlich es zumindest gerne hätte. Aber was ist denn mit rationalen Lösungen in der Mathematik gemeint?
Ja, tatsächlich was ganz anderes. Also mit rationalen Lösungen sind rationale Zahlen gemeint. Also Zahlen, die sich als Bruch schreiben lassen, so wie 3/4, 1/4, 3/5 und so weiter.
Das heißt, Nico Jordan schaut sich Gleichungen an und überlegt, welche rationalen Zahlen, also welche Bruchzahlen diese Gleichungen lösen.
Ein Beispiel dafür wäre jetzt x² plus y² gleich 1. Also diese Gleichung beschreibt einen Kreis. Und jetzt wollen Mathematiker wie Dunn herausfinden, wie viele rationale Zahlen, also wie viele Bruchzahlen x und y es gibt, die diese Gleichung erfüllen. Das heißt, du willst wissen, welche Punkte auf dem Kreis rationale Koordinaten haben, also Koordinaten, deren Werte Bruchzahlen sind. Wenn man jetzt alle reellen Zahlen zulassen würde für x und y, also auch Werte wie Pi oder Wurzel aus 2, dann hat die Gleichung unendlich viele Lösungen. Also das sind alle Punkte auf dem Kreis. Das kann aber ganz anders aussehen, wenn man nur Bruchzahlen zulässt.
Da frage ich mich jetzt, warum wollen die MathematikerInnen das denn wissen? Ist es denn nicht viel besser, wenn man alle reellen Lösungen kennt? Also alle Lösungen, die sich als natürliche, ganze, rationale oder irrationale Zahl darstellen lassen? Also warum ist dann nur an Bruchzahlen interessiert?
Rationale oder ganzzahlige Lösungen beschäftigen die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Nimm zum Beispiel den Satz des Pythagoras, also a² plus b² gleich c². Schon im antiken Griechenland und in Mesopotamien grübeln Gelehrte danach, welche Dreiecke mit ganzzahligen Seitenlängen diese Gleichung erfüllen. Wenn zum Beispiel a gleich 3 und b gleich 4 ist, dann ist die längste Seite c des rechtwinkligen Dreiecks gleich 5.
Okay, das kann ich noch nachvollziehen. Das hat ja wahrscheinlich auch einen praktischen Nutzen, wenn man zum Beispiel ein Rechteck in 2 Dreiecke aufteilen will. Zum Beispiel, weil man ein Stück Land mit jemandem teilen möchte oder so. Das macht es ja schon einfacher, wenn man ganzzahlige Zahlen oder zumindest Brüche als Ergebnis hat und nicht was super Krummes, was dann kein Mensch gescheit abmessen kann.
Und wie das in der Mathematik so ist, wenden die Gelehrten diese Fragestellung auch über den Satz des Pythagoras hinaus an. Und im Laufe der Jahrhunderte wird klar, es ist auf jeden Fall möglich, komplizierte Gleichungen zu lösen. Also inzwischen auch mit Computerprogrammen und so. Das kann alles sehr aufwendig sein, aber die reellen Lösungen lassen sich standardmäßig eigentlich immer berechnen.
Es gibt also Methoden, um reelle Lösungen auszurechnen. Aber Rationale Lösungen sind da doch mit enthalten. Also gibt es auch schon Methoden, um rationale Lösungen zu berechnen. Was ist denn jetzt das Besondere an dem, woran Nico Jordan forscht?
Also es gibt Verfahren, um reelle Lösungen zu berechnen. Und dazu zählen auch rationale Lösungen. Genau, damit hast du recht. Aber es gibt kaum Verfahren, die es erlauben, nur die ganzzahligen oder die rationalen Lösungen zu einer Gleichung auszurechnen.
Ah, und das, obwohl die Frage danach schon seit Jahrtausenden im Raum steht, das ist krass.
Finde ich auch. Immer wieder hat die Mathe-Community nach Möglichkeiten gesucht, um für bestimmte Gleichungen die rationalen Lösungen zu zählen. Besonders erfolgreich dabei war zum Beispiel Ramanujan, über den wir in der vergangenen Podcast-Folge auch schon gesprochen haben.
Aber das sind ja nur einzelne Ergebnisse, die da erzielt werden.
Einen systematischen Weg, um weiterzukommen, finden die Mathematikerinnen und Mathematiker aber nicht. Und deswegen schlagen sie jetzt eine ganz andere Richtung ein. Anstatt über konkrete Gleichungen nachzudenken, also Beispiele wie x hoch 2 plus y hoch 2 gleich 1, wollen Fachleute wie Dunn allgemeinere Ergebnisse erzielen. Dunn möchte zum Beispiel wissen, wie sich generell Gleichungen eines gewissen Typs in der Regel verhalten.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel, wie viele rationale Lösungen haben quadratische Gleichungen, also solche mit x hoch 2 in der Regel? Und wie viele rationale Lösungen haben kubische Gleichungen, also solche mit x hoch 3 in der Regel? Und so weiter. Haben die meisten Gleichungen dieser Art unendlich viele rationale Lösungen oder eher einzelne? Oder vielleicht auch gar keine rationalen Lösungen?
Das klingt jetzt aber nicht unbedingt einfacher, oder?
Ja und nein. Also um solche verallgemeinerten Fragen zu beantworten, muss man das Problem abstrahieren. Am Ende kommt dann nicht mehr ein konkretes Ergebnis heraus, wie diese eine Gleichung hat exakt 3 rationale Lösungen. Stattdessen hat man eine viel vagere Aussage, also sowas wie, solche Gleichungen haben meistens unendlich viele rationale Lösungen. Das hilft einem jetzt vielleicht nicht unbedingt weiter, wenn man ein konkretes Problem lösen möchte, aber es ist immerhin etwas.
Das heißt, mit der neuen Methodik lassen sich einerseits viel allgemeinere Aussagen treffen, andererseits gibt es aber keine konkreten Ergebnisse mehr.
Und diesen Kulturwechsel gibt es nicht nur in dem Bereich, an dem auch Nico Jordan forscht. Das Gebiet ist übrigens als Arakelov-Geometrie bekannt. Oder auch nicht bekannt. Ich hatte davon nämlich ehrlich gesagt noch nichts davon gehört. Aber auch in anderen Gebieten der Mathematik geht man so vor. Mehr Abstraktion, weniger konkrete Ergebnisse.
Das erklärt auch, warum ich bei den aktuellen Mathe-Themen immer größere Schwierigkeiten habe zu folgen. Also je abstrakter die Mathematik ist, desto schwerer kann ich mir das natürlich konkret vorstellen, weil es eben nichts Konkretes zum Vorstellen gibt.
Und ich kann nur schwer konkrete Beispiele geben oder konkret auf ein klares Ergebnis eingehen, wenn es kein klares Ergebnis gibt.
Schwierig.
Ja. Aber dieser Kulturwechsel sorgt nicht nur bei uns, sondern eben auch immer wieder innerhalb der Mathe-Community für Debatten. Einige sind frustriert, weil klare Ergebnisse ausbleiben. Was bringt es zum Beispiel, wenn ich eine Gleichung lösen möchte, dass ich dann weiß, dass sie mindestens 5 Lösungen hat?
Ja, das frage ich mich auch ständig.
Ja, andererseits finden Fachleute diese Entwicklung super, denn durch den Wechsel zu verallgemeinerten Fragen tun sich neue mathematische Werkzeuge auf, die die Bereiche endlich voranbringen.
Mhm. Und so ist das auch bei den rationalen Lösungen von Gleichungen, an denen Nico Jordan forscht?
Ja, es gab dort jahrhundertelang fast schon Stillstand in der Forschung. Immer mal wieder macht ein Mathematiker oder eine Mathematikerin zwar eine Entdeckung, aber Durchbrüche bleiben bis zu diesem Kulturwechsel eigentlich eher aus.
Also erst die Abstraktion führt dann zu neuen Durchbrüchen.
Zum Beispiel findet der deutsche Mathematiker Gerd Faltings in den 1980er Jahren heraus, dass er an der geometrischen Abbildung einer Gleichung erkennen kann, wie viele rationale Lösungen sie hat.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Also stell dir vor, ich gebe dir jetzt eine Gleichung, so wie x² plus y² gleich 1.
Okay, da hattest du ja zum Glück schon gesagt, dass das einen Kreis beschreibt.
Genau, wenn du für x und y reelle Zahlen einsetzt, dann kommt da ein Kreis raus. Aber jetzt willst du ja wissen, wie viele Punkte auf dem Kreis rationale Koordinaten haben. Also wie viele rationale Lösungen Gleichungen eines solchen Typs in der Regel haben.
Dafür müssen wir dann allgemeiner, also abstrakt denken.
Und dafür müssen wir einen Umweg machen. Mathematiker nutzen ein noch größeres Zahlensystem als die reellen Zahlen, nämlich die komplexen Zahlen, die sowohl reelle als auch imaginäre Zahlen enthalten. Erinnerst du dich, wir hatten in der Podcast-Folge zu Tartaglia mal mit Charlotte über imaginäre Zahlen gesprochen.
Ja, das war irgendwie so völlig verrücktes Zeug, wie Wurzeln aus negativen Zahlen. Ne? Also die Wurzel aus minus 5 zum Beispiel, was es ja eigentlich in der Mathematik gar nicht geben darf oder kann.
Wenn man solche verbotenen Zahlen, also Wurzeln aus negativen Zahlen, auch für x und y in der Gleichung x² plus y² gleich 1 zulässt, bekommst du ein viel komplizierteres Bild. Das aufgezeichnete Ergebnis ist jetzt kein einfacher Kreis mehr. Aber man kann das Ergebnis immer noch aufzeichnen. Und das ist dann eine zweidimensionale Oberfläche. Also sowas wie eine Kugeloberfläche oder ein Donut oder so.
Okay, eine Gleichung beschreibt erstmal eine Kurve. Und diese Kurven werden dann zu Oberflächen, wenn ich nicht nur normale, reelle Zahlen für x und y einsetze, sondern auch Wurzeln aus negativen Zahlen zulasse.
Und wenn du dir jetzt die genaue Form dieser Oberflächen anschaust, also zum Beispiel anschaust, wie viele Löcher sie besitzen, dann sagt das etwas darüber aus, wie viele rationale Lösungen sie in der Regel haben. Zum Beispiel, falls die Oberfläche kein Loch besitzt, dann hat die zugehörige Gleichung entweder keine oder unendlich viele rationale Lösungen.
Das klingt abgefahren und nicht wirklich und auch nicht wirklich nachvollziehbar, warum das eigentlich so ist.
Ja, ich gebe dir total recht. Das ist auf jeden Fall sehr komplizierte und abstrakte Mathematik. Also da steige ich auch nicht ganz durch. Aber auf jeden Fall birgt der Bereich noch viele offene Fragen. Denn diese Verbindung zwischen rationalen Lösungen und der Geometrie, die wurde bislang nur für ganz bestimmte und recht einfache Arten von Gleichungen bewiesen. Es ist also unklar, wie sich die rationalen Lösungen von komplizierteren Gleichungen abschätzen lassen. Mit solchen und ähnlichen Fragestellungen beschäftigt sich Nico Jordan und veröffentlicht dazu auch Forschungsergebnisse. Allerdings beschäftigt sich dann mit extremen Detailfragen. Also wir müssten jetzt super tief in die Materie einsteigen, um die genauen Probleme, die er gelöst hat, zu erklären. Also dafür reicht die Zeit im Podcast halt einfach leider nicht aus.
Ja, und meine Hirnkapazität reicht dafür, glaube ich, leider auch nicht aus. Ich bin ehrlich gesagt schon ganz glücklich, dass ich zumindest eine ganz grobe Vorstellung von dem bekommen habe, womit Nico Jordan sich in seiner aktiven Mathematikerzeit beschäftigt hat.
Ja, ich musste mich auch erstmal einlesen. Also das ist schon ein richtiges Brett diesmal. Aber ein Präsident, der Mathematiker ist, das hat man ja nicht alle Tage. Und dann auch noch in Rumänien. Das hat mich dann natürlich schon interessiert.
Ah, das heißt, du hast eine besondere Beziehung zu Rumänien?
Ja, also ich habe mal dort gewohnt, im Jahr 1997. Damals war ich 7 Jahre alt.
Immer wieder Überraschungen hier. Wie kam es dazu?
Ja, also mein Vater ist beruflich dorthin versetzt worden damals und dann sind wir als Familie auch mit dorthin gezogen. Und ich muss sagen, das war echt ein krasser Kulturschock, weil, naja, also der Kommunismus war noch nicht so lange nicht mehr da und dementsprechend war die Stadt Bukarest, dort haben wir gewohnt, war auch ziemlich arm. Also ich bin dort auch zur Schule gegangen, das waren riesige, große, graue, triste Hochhäuser. Ja, Kinder, die bei mir in der Straße gewohnt haben, hatten keinen Wasseranschluss und mussten irgendwie an der Straßenecke am Brunnen quasi Wasser holen. Mhm. Und ich konnte die Eimer nicht mal heben, obwohl die jünger waren als ich. Ja, also es war eine ganz andere Lebensrealität als das, was ich hier im behüteten Deutschland gewohnt war.
Das klingt wirklich nach einem ziemlich anderen Leben. Aber 1997, du, Nico Jordan, ihr habt euch da sozusagen knapp verpasst in Rumänien. Aber hast du auch, also gut, du warst 7, aber hast du was von der Stimmung im Land mitbekommen? Weil wir jetzt immer wieder die Korruption und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung betont haben. Das muss ja eigentlich allgegenwärtig gewesen sein.
Ja, also wie gesagt, ich war 7 Jahre alt. Über Politik haben wir nicht so viel geredet. Ich habe halt die ganze Armut natürlich gesehen, die sehr, sehr prägend war in meinem Gedächtnis. Aber mein Vater hat oder erzählt mir auch heute noch viel davon, von der Korruption, die er erlebt hat. Der hat erzählt, dass er zum Beispiel immer wieder von der Polizei angehalten wurde, weil der ein deutsches Nummernschild hatte und sie einfach nur darauf aus waren, bestochen zu werden. Und er hat ehrlich gesagt ganz viele solcher Geschichten auf Lager.
Ja, nicht nur über Mathematik und MathematikerInnen erfahre ich hier immer wieder was Neues, sondern auch über meine MitpodcasterInnen. Es wird nie langweilig. Ich fand es auf jeden Fall echt spannend, nochmal in die Präsidentschaftswahlen in Rumänien einzutauchen, aber mit Fokus auf Nico Jordan und seine Geschichte. Mir hat seine Geschichte auf jeden Fall Mut gemacht. Es lohnt sich, gemeinsam für eine bessere und demokratische Zukunft zu kämpfen, für eine menschenfreundliche Umwelt und für Teilhabe. Aber Um mit den Worten von Nico Jordan zu enden, dieser Kampf lohnt sich nur, wenn wir ihn alle gemeinsam führen. Und damit sind wir am Ende dieser Geschichte aus der Mathematik über den Mathematiker und Politiker Nico Jordan. Auf spektrum.de könnt ihr dazu noch einen Artikel von Manon lesen, den verlinke ich euch in den Shownotes. Und in 2 Wochen widmen wir uns dann 2 mathematischen Streithähnen. Mal wieder, könnte man fast sagen, denn wie ich im Podcast gelernt habe, sind MathematikerInnen ganz schön oft ganz schön konfliktfreudig, wenn es um ihre mathematischen Überzeugungen geht. Und in 2 Wochen prallen 2 widersprüchliche Überzeugungen auf YouTube zusammen. Schaltet also gern wieder ein, wir würden uns sehr freuen. Genauso wie wir uns über eure Bewertungen und Kommentare freuen. Das ist Manon, Demian und mir immer einen Screenshot wert, den wir dann miteinander teilen. Also bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert den Podcast auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Naue-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. Die Redaktion und die Moderation habe ich übernommen, Caroline Breitschädel. In der Redaktion mitgeholfen haben Demian Naue-Goos, Manon Bischoff und Stefan Ziegert. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Und die Folge produziert hat ebenfalls Tim Schmutzler. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.